Ja, wir grüßen Sie wieder ganz herzlich zu unserer Bibelstunde und freuen uns, dass Sie gekommen sind, mit uns auf Gottes Wort zu hören. Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch aus 1. Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Zunächst ein paar Abkündigungen, genau genommen nur zwei. Am kommenden Sonntag ist hier leider keine Bibelstunde. Das leider ist eher für Sie, für uns nicht so sehr, denn wir dürfen unseren Mutterhaustag feiern. Aber dann sind Sie wieder herzlich eingeladen in zwei Wochen, am 25. April zur nächsten Bibelstunde, die, so Gott will, Schwester Elke Keinert halten wird. So viel mal. Eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil Jesus am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, für alle, ohne Reste. Und weil er den Tod besiegt hat und auferstanden ist, darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Und darum ist es das Beste, was wir tun können, ihm vertrauen und unser Leben ihm hingeben. Davon handelt das erste Lied. Der Psalm für diese Woche ist der Psalm 116. Und wir beten jetzt gemeinsam einige Verse aus diesem Psalm. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Er hat meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er an mir tut? Ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Ja, Herr, dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal gezählt hat, wie oft in der Bibel uns verheißen ist, dass Gott unser Gebet hört. Keines geht verloren. Er hört sie alle und nimmt sie auf sein Herz. Das nächste Lied ist von Karl Friedrich Brockhaus und heißt: Du, Herr, erhörst, wenn wir beten.
Ja, auch ich möchte Ihnen sagen, dass ich mich freue, dass wir diese Stunde miteinander erleben dürfen, zwar äußerlich mit gebotenem Abstand und doch miteinander verbunden durch ein gemeinsames Hören auf das, was der Herr uns heute sagen will. Ich grüße auch meine Schwestern im Weitblick, die kriegen einen extra Gruß von mir. Und überhaupt grüße ich aber alle, die jetzt oder später mithören. Ich grüße dankbar auch Schwester Renate. Am Schluss vergesse ich es nämlich meistens, das Danke sagen. Jetzt sage ich es gleich am Anfang. Und die wichtigen Leute an der Technik, vielen Dank. Und dann bete ich. Danke, lieber Herr. Danke, dass du der Lebendige bist, der Auferstandene. Und dass du der bist, der uns das Leben geschenkt hat. Dieses Leben, das ewig sein wird. Aber sind wir für reich beschenkte Leute. Und dass du, dieser Lebendige, mit uns reden willst, auch heute Nachmittag in dieser Bibelstunde. Ja, das ist auch ein ganz großes Geschenk und unser Reichtum, dass wir leben dürfen von dem, was du uns sagst, auch jetzt in dieser Stunde. Hilf du beim Hören, Herr, hilf du beim Reden und leg deinen Segen darauf. Amen. Sie kennen das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ich habe ein Lied mitgebracht auf CD. Das fängt so an: Mache mich zum guten Land. ist ja die Botschaft dieses Gleichnisses, die verschiedene Beschaffenheit des Bodens, auf den der Same fällt. Und da beginnt nun dieses Lied und immer der Refrain: damit mache mich zum guten Land. Dieser Refrain ist ein Gebet, das wir im Herzen mitbeten können, gerade auch am Anfang unseres Hörens in dieser Stunde. Und dieser Refrain, der ist mir schon zum Ohrwurm geworden. Aber ich denke, das ist ein guter Ohrwurm. Wir haben den Text dann an der Leinwand. Nach der Reihe der Lastenträger beginne ich mit einem neuen Thema, das vielleicht schon im Folgenden deutlich wird. Was eine Mutter da erzählt, haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Unser Sohn Josua kam auf die Welt und hatte verkrümmte Beine. Durch mehrere Operationen und Hilfsmittel kann er laufen, aber seine beiden Beine sind steif. Eines Morgens kam mein damals 4-jähriger Sohn zu mir und sagte, er habe von Jesus geträumt. Jesus sei ihm begegnet und habe mit ihm über seine Beine gesprochen. Ich fragte ihn ganz aufgeregt, was Jesus denn gesagt habe. Und ich hatte die Hoffnung, dass er jetzt sagen würde, Gott werde die Beine heilen oder etwas in der Richtung. Aber Josua strahlte mich an und sagte, ich habe Jesus alles erzählt. Und er hat gesagt, er sagt es Gott. Er schien sehr zufrieden zu sein mit diesem Gespräch. Ich war es nicht, sagt die Mutter. Ich hakte nach und fragte, na und jetzt? Und die Antwort meines Sohnes werde ich nicht vergessen. Ja, er weiß es jetzt. Das reicht. Und dann sagt die Mutter, dieser Satz begleitet mich seitdem und bringt viele Dinge, Wünsche und vor allem meine Unzufriedenheit zur Ruhe. Es reicht, dass ich zu Gott gehe und ihm alles erzähle. Er weiß alles und das ist genug. Ihm alles erzählen. Es geht um das Thema Gebet. Und ich nenne jetzt 3 Stellen aus dem Wort Gottes. Ich könnte noch viel mehr nennen. 3 Stellen. 1. Chroniker 16, 11. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Suchet sein Angesicht alle Zeit. Lukas 18, Vers 1. Jesus sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Und als 3. noch ein Wort, das Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat, 1. Thessalonicher 5, 17, betet ohne Unterlass. Ihm alles erzählen. Dieses Thema war für Paulus sehr wichtig. Und nicht nur wichtig, sondern scheinbar das Wichtigste. Er schrieb an Timotheus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. 1. Timotheus 2, Vers 1. Vor allem anderen fordere ich euch dazu auf. So heißt es in der Übersetzung Neues Leben. Und in Hoffnung für alle, am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig beim Gebet bleibt. Paulus könnte ja auch sagen, wichtig ist, dass ihr neben allem anderen auch das Beten nicht vergesst. Aber was er sagt, ist nun mein Leitgedanke über einen ersten Teil, vor allem anderen. Und da habe ich mir in Klammer dazu geschrieben, wie wichtig ist es mir, wie wichtig ist es Ihnen. Dazu stelle ich noch eine Aussage von Jakob Aprell an den Anfang. Er sagt, das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des Menschen zur Allmacht Gottes. Den Satz finde ich so wichtig, dass ich ihn nochmal sage. Das Gebet ist die geheimnisvolle Verbindung von der Ohnmacht des Menschen zur Allmacht Gottes. Kennen Sie es auch? Sie fühlen sich unfähig, ziemlich schwach. Das heißt, Sie können das nicht, was Sie können sollten. Sie sind nicht, was Sie sein sollten oder wollten. Aber wie gut, wenn Sie dann das eine wissen, Ich darf jetzt mit meinem Nichtkönnen und meinem Nichtwissen zu dem kommen, der nicht nur alles kann und alles weiß, sondern ich gehe zu dem, der alle Macht hat. Er ist der Allmächtige. Das heißt, in jedem Gebet rede ich mit dem, für den nichts unmöglich ist. Und ich darf mit ihm reden über meine Unmöglichkeiten. Alles darf ich sagen. Und was ich ihm auch sage, ich nehme beim Reden mit ihm die Verbindung auf mit dem, der alle Macht hat. Warum tun wir es oft nicht als Allerwichtigstes? Warum nicht? Frage ich mich zuerst. Ich fand einen Artikel von Dr. Rolf Sohns. Er war Rektor im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen und ist nun Gemeindepfarrer in Flein bei Heilbronn. Beter fallen nicht vom Himmel. So hat er seinen Artikel überschrieben und als Untertitel hinzugefügt: Von der Schwierigkeit und der Übung des Gebetes. Haben Sie gemerkt, er benutzt das Wort Schwierigkeit? Dass er das hier gebraucht, sagt uns und bestätigt uns, dass das Beten oft gar nicht so leicht fällt. Auch bei einem Theologen scheinbar nicht. Ich nenne einige Sätze aus seinem Artikel. Das Gebet ist eines der größten Geschenke, die Gott uns Menschen gemacht hat. Er hat uns durch Jesus Christus eine offene Tür geschenkt. Jederzeit dürfen wir zu ihm kommen mit allen unseren Anliegen. Die Mutter des kleinen Tapferen Josia sagt es ja so: Es reicht also, dass ich zu Gott gehe und ihm alles erzähle. Er weiß alles und das genügt. Eine wunderbare Genügsamkeit und ein großes Vertrauen. Und ich habe mir gedacht, wenn Sie diesen Satz dieser Mutter aus dieser Bibelstunde mitnehmen, haben Sie eine wichtige Hilfe mitgenommen. Es reicht, dass ich zu Gott gehe und ihm alles erzähle. Er weiß alles und das genügt. Und noch einmal frage ich, warum tun wir uns denn oft so schwer mit dem Beten? Dr. Sohns fragt, warum meinen wir manches Mal scheinbar Wichtigeres tun zu müssen? Und warum fällt uns manches Mal regelrecht die Lust, mit unserem Vater im Himmel zu reden? Und er sagt dann, es braucht einfach eine Entscheidung für das Beten. Wir überlassen es nicht dem Zufall. Dann wird es mal was und wird aber auch mal nichts. Es sollte uns eine Entscheidung wert sein. Freilich habe ich dann in Klammer dazu geschrieben, eine Entscheidung für etwas ist oft eine Entscheidung gegen etwas. Also wenn ich mich fürs Beten entscheide, muss etwas anderes warten. Hilfreich ist es, so sagt er dann weiter, wenn wir für das Gebet täglich eine bestimmte Zeit und den Ort zu einer täglichen Gewohnheit machen lassen, Zeit und Ort täglich wiederkommen. Das Gebet verträgt keinen Kaltstart. Jedes Ding, wenn es gut gemacht werden soll, will den Menschen ganz haben. Beten ist eine angefochtene und umkämpfte Sache. Das Gebet will das Herz einzig, ganz und allein haben, wenn es ein echtes und gutes Gebet sein soll. Unsere Gedanken, ich denke, das weiß jeder von uns, können beim Beten oft auch ganz andere Wege gehen. Also wir haben uns entschlossen, jetzt zu beten, und unsere Gedanken, wo reisen sie denn auch manchmal hin? Und Herr Sohns schreibt, also einen Kaltstart verträgt das Gebet nicht. Was er damit meint, will ich so sagen, beten wir doch für unser Beten. Herr, hilf mir jetzt still zu werden vor dir, um wirklich vor dir zu sein und nicht woanders. Abschließend sagt Herr Sohns dann in seinem Artikel, Beter fallen nicht vom Himmel, es ist dem natürlichen Menschen auch nicht angeboren. Doch mit der Hilfe des Heiligen Geistes dürfen wir es lernen. Und dabei machen wir die Erfahrung, dass das Gebet uns immer kostbarer und Gott uns immer vertrauter wird. So viel also aus diesem Artikel. Das war ein erster Teil unter der Überschrift Beten vor allem anderen. Ich wiederhole einen Satz von Dr. Sohns, in dem er mir die Überschrift und drei Unterpunkte dann für meinen zweiten Teil geschenkt hat. Gott hat uns durch Jesus Christus eine offene Tür geschenkt. Jederzeit dürfen wir zu ihm kommen mit allen unseren Anliegen. Und dazu gehört unbedingt Hebräer 4, Vers 16. Lasset uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Aber ehe ich jetzt zu meinem zweiten Teil komme, spielt Schwester Renate uns auf dem Klavier die Strophe eines sehr bekannten Gebetsliedes. Also Sie hören nur die Melodie oder das Klavier und der Text erscheint hier. Und Sie kennen das Lied, keiner wird zu Schanden. Also erstmal eine Strophe. Ich sagte eben, dass mir Dr. Sohns die Überschrift und drei Unterpunkte für den zweiten Teil geschenkt hat. Also die Überschrift über den zweiten Teil, die offene Tür. Und ein erster Unterpunkt dazu, sie war nicht immer offen. Da erinnere ich Sie an den besonderen Garten, an das Paradies. Wir lesen in 1. Mose 3, 24, nachdem Adam und Eva wegen der Sünde aus dem Garten vertrieben waren, stellte Gott der Herr Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Eingang zum Garten Eden, also zur Gemeinschaft mit Gott, bewachten. Kein Zugang mehr zu dem lebendigen Gott. Keine Gemeinschaft mehr mit ihm, denn Sünde trennt den Menschen von Gott. Das bedeutete für alle Menschen nach Adam und Eva keine Gemeinschaft mit Gott. Und das für immer. Das für immer? Wie gut, dass hier kein Ausrufezeichen steht, sondern hier habe ich ein Fragezeichen gesetzt. Für immer? Wir wären heute Mittag nicht zusammen, wenn diese Tür für immer verschlossen geblieben wäre. Wir wären nicht zusammen. Wir würden nicht zu Jesus gehören können. Wir wären keine Gemeinschaft. Wir hätten kein ewiges Leben. Wegen der Sünde hat Gott damals zuschließen müssen. Aber aus Liebe hat er vorbereitet, dass die Tür eines Tages wieder offen sein würde. Gott wollte nicht, dass alle Menschen nach Adam und Eva in der Gottesferne und damit unter der Herrschaft des Satans leben müssen. Denn so zu leben bis zum Sterben, das bedeutet dann auch die Ewigkeit in der Gottesferne zu erleiden. Das will Gott nicht. Darum hat er gleich nach dem Sündenfall angekündigt, dass er eine Möglichkeit schaffen würde zur Umkehr und zur Heimkehr zu ihm. 1. Mose 3, 15. Es sollte einer kommen. Es sollte wieder die offene Tür geben und es gibt sie wieder. Wie sie aufgegangen ist, erfahren wir an vielen Stellen. Auch in Hebräer 10, in den Versen 19 bis 22a. Weil wir nun durch das Blut des Herrn Jesus Christus die Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Lebens. So lasst uns hinzutreten. Jesus, verdanken wir die offene Tür. Wir wissen, was er getan hat, um sie zu öffnen. Das konnte nur er. Das konnte kein anderer. Wir kommen ja gerade von der Passionszeit und von Ostern her. Aber schon an Weihnachten singen und feiern wir es, denn da ist der Anfang geschehen. Heute schließt er wieder auf die Tür, heißt es in einem Weihnachtslied. Das Werk hat ja begonnen, als Jesus den Himmel verlassen hat und ein Mensch geworden ist. Und an Karfreitag und Ostern hat er dieses Werk vollendet. Sein Es ist vollbracht, das er ausgerufen hat am Kreuz, bedeutete das, was in einem alten Lied so heißt: Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Der offene Himmel hier in diesem Lied redet auch von der offenen Tür. Sie lädt ein. Und darum ein zweiter Unterpunkt, aber vorher nochmal eine Strophe dieses Liedes: Keiner wird zu Schanden. Ein zweiter Unterpunkt zu diesem zweiten Teil, der unter der Überschrift steht: Die Tür ist offen. Jederzeit dürfen wir kommen. Lasst uns hinzutreten. Denn es gibt und gilt das Wort unseres Herrn: Kommet her zu mir. Nun fand ich dazu in einem alten Bibellesezettel Folgendes: Aber wie können wir es denn wagen, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Gott könnte uns ja davonjagen, weil wir noch so viel falsch machen. Aber nicht, weil wir schon vollkommen sind, dürfen wir kommen. Dann könnten wir niemals hinein durch diese offene Tür, sondern nur durch das Opfer von Jesus, das ausreichend ist. Wir dürfen kommen mit unseren Anliegen, wir dürfen beten, egal wie viel Sünde es noch bei uns gibt. Dass wir versagt haben, darf uns nicht davon abhalten. Wir haben Gottes Gebote nicht gehalten. Das müssen wir nicht vor ihm verbergen. Wir sagen es ihm als Bekenntnis und wir dürfen immer wieder so zu ihm kommen und neu anfangen. Soweit dieses Zitat aus diesem Bibellesenzettel. Jesus, dem wir uns anvertraut haben, verdanken wir die offene Tür, durch die wir zum Thron Gottes kommen dürfen. Und es ist der allerhöchste Thron, den es gibt. Als Jesus starb dort am Kreuz, zerriss der Vorhang im Tempel und daran wurde das auch deutlich. Der Weg ins Allerheiligste ist nun frei, weil Jesus stellvertretend die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat. Wir sagen das so schnell und wir lesen das auch schon zum x-ten Mal. Aber was es bedeutet hat, die Strafe für die Sünde einer ganzen Welt auf sich zu nehmen. Er ist für uns eingetreten, als er für uns starb. Und jeder von uns darf sagen, er ist für mich eingetreten. Dass er im Hebräerbrief an vielen Stellen der hohe Priester genannt wird, sagt uns, dass er immer noch und für immer für uns eintritt bei Gott. Wir haben einen hohen Priester. Die Aufgabe des hohen Priesters war ja zur Zeit des Alten Testamentes, dass er der Vermittler war zwischen Gott und den Menschen. Es ist ja durch den Sündenfall eine so tiefe Kluft entstanden. Diese Tiefe können wir uns gar nicht vorstellen. Aber Jesus hat am Kreuz die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen wiederhergestellt, weil er für uns eingetreten ist, weil er für uns gestorben ist. So hat er diese Tür für uns geöffnet und er vertritt uns weiterhin beim Vater und tritt für uns ein. Wie sollten wir ihm nicht in allen Dingen vertrauen? Uns ihm anvertrauen, hat er doch seine Liebe unter Beweis gestellt. Und wir können durch ihn zum Vater kommen, denn er ist zur Rechten des Vaters, er ist der Mittler. Wir müssen uns nicht fürchten, bei unserem Beten vor Gott zu kommen. Jesus, der hohe Priester, ist da. Er hat in seiner Zeit auf dieser Erde ja die wunderschöne Einladung ausgesprochen: Kommet her zu mir. Und er sagt es ja auch ganz persönlich: Komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Dieser Herr, der so liebevoll einlädt, der ist am Thron Gottes. Und durch ihn ist der Thron Gottes zum Thron der Gnade geworden. Und unser Beten ist ein Gehen zu ihm, ein inneres Sich-Aufmachen zu ihm. Zu dem, der auch heute noch sagt: Komm doch her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Es ist uns nicht schwer gemacht. Hier will ich zwei Männer erwähnen. In einer besonderen Nacht, im Gefängnis in den Block gespannt, geplagt von Schmerzen und auch von der Frage, wie es mit ihnen weitergeht. Angeklagt, geschlagen, gefangen, das hatten sie nun von ihrem Eintreten für die Sache ihres Herrn, Paulus und Silas. Sie waren in einer dunklen, übelriechenden Zelle, so beschreibt es ein Ausleger, und waren darin als Geschlagene mit blutendem Rücken und dazu noch in den Block gespannt. Da kann es ganz dunkel werden. Paulus und Silas hatten wahrlich viel Grund zur Angst in dieser sehr dunklen Nacht. Es wird dann berichtet, was um Mitternacht geschehen ist in dieser Nacht. Ich will es eine Gegenbewegung nennen. Der Abwärtstrend, diese Bewegung, war ja durch die schlimme Situation fast vorprogrammiert. Das konnte nur noch weiter abwärts gehen. Immer noch verzagter mussten sie doch eigentlich jetzt werden. Es war so viel Grund zur Angst, vielleicht Grund sogar zur Verzweiflung. Wie konnte da eine Gegenbewegung aussehen, also in die andere Richtung? Sie haben sich aufgemacht. Äußerlich konnten sie sich nicht bewegen. Aber ich sagte vorhin, beten ist ein Gehen zum Herrn, durch ein inneres sich aufmachen. Und das ist in jeder Situation möglich, wie es auch äußerlich um uns steht. Ein inneres sich aufmachen. Aber es braucht dazu einen Entschluss und es braucht den Blickwechsel. Das ist überhaupt eine der wichtigsten Übungen für uns Christen. Auf den Herrn schauen, der zwar unsichtbar und doch ganz gewiss da ist und auch jetzt die Situation seiner Leute kennt. Er kennt sie immer. Er kennt auch ihre Situation heute und morgen. Und dann schauten diese beiden gefangenen Männer, geplagten Männer, im Elend vom Elend weg. Und sie sahen die Größe und Allmacht ihres Gottes. Und ihm wandten sie sich zu und sie stimmten Loblieder an. Was für eine Gegenbewegung, was für eine andere Richtung. Mitten in der Nacht, mitten im Elend, daran hatte sich ja nichts geändert. Aber sie wussten um die Einladung ihres Herrn und um die offene Tür zu ihm, lasset uns hinzutreten. Das können und dürfen wir in jeder noch so dunklen und schweren Situation auch wissen. Nun wäre bei diesen beiden Männern das Bitten und Flehen doch das Normale gewesen. Aber sie brachten Gott ihr Lob und ihre Anbetung in dem Wissen, er ist da. Und das ist Grund zur Anbetung und zum Loben. Er sieht uns jetzt und seine Macht ist größer als die Macht der Menschen, die so an uns gehandelt haben. Sie wussten es. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, muss ich mich doch nicht fürchten, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und aus diesem Wissen und aus anderem Wissen wurde Anbetung und wird Anbetung. Und ehe ich jetzt zum dritten Unterpunkt komme, wieder eine Strophe unseres Liedes. Haben Sie es gemerkt? Nun, so will ich's wagen, heißt es im Lied. Das ist dieses innere sich aufmachen, obwohl es ganz schwer ist gerade. Also der dritte Unterpunkt in diesem zweiten Teil, es lohnt sich. Da ist nichts ausgenommen. Alles darf ich am Gnadenthron sagen. Alles. Und alles ist alles. Und was empfangen wir dann, wenn wir am Gnadenthron, also in unserem Gebet, ganz offen über alles reden? Die Antwort finden wir in Hebräer 4,16. Wenn wir Hilfe nötig haben, bekommen wir Hilfe. Sie kann manches Mal anders aussehen, als wir sie uns vorgestellt haben. Aber weil sie vom Thron der Gnade kommt, ist es die richtige Hilfe. Kann es nur die richtige sein. Und dann werden zwei Gaben in diesem Hebräerwort genannt, Barmherzigkeit und Gnade. Wir sind beim Beten immer am Gnadenthron. Da werden nicht alle unsere Wünsche erfüllt, aber dann bekommen wir die Gnade, mit dem zu leben, wie es ist. Wir bekommen die Gnade, neu zu verstehen und zu erleben, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das hat auch der Asaf einmal wieder ganz neu gewusst und begriffen, nachdem er sich auch in seiner Not aufgemacht hat, um mit seinem Gott zu reden. Psalm 73 lesen wir das. Was für eine Barmherzigkeit Gottes, was für eine Gnade, wenn er hilft und er weiß viel tausend Weisen zu retten. In der Verzweiflung, aus der Verzweiflung, in der Aussichtslosigkeit schenkt er eine neue Sicht. Darum die Loblieder der beiden Männer, als sich die Situation noch gar nicht geändert hat. Aber sie hat sich geändert. Die Hilfe kam. Und eine der göttlichen Weisen zu retten ist es, Naturgewalten zu benutzen, um den Seinen zu helfen. Dem, der auf dem höchsten Thron ist, dem steht ja alles zur Verfügung. Dann hat ein Erdbeben die Gefängnistüren geöffnet. Paulus und Silas bekamen das, was Jesus denen versprochen hat, die zu ihm kommen. Sie wurden ermutigt, sie wurden überrascht, sie wurden erquickt. Sie konnten nur staunen über das Handeln Gottes, über das wir bis heute staunen beim Lesen von Apostelgeschichte 16. Vielleicht lesen Sie es wieder einmal. Und ehe ich jetzt zum dritten Teil komme, noch die vierte Strophe von unserem Lied, Keiner wird zu Schanden. Es gibt nun einen Vorspann zu meinem dritten Teil, der ist dann nicht mehr sehr lange. Einen Vorspann, ich denke, der Name Ulrich Parzani ist Ihnen nicht fremd. Und weil er seinen 80. Geburtstag neulich feiern konnte, hat die Zeitschrift Idea ihm die Rückseite einer Ausgabe gewidmet. Da erfahren wir, was Parzani am 9.3.13 bei Pro Christ gesagt hat. Schwester Renate liest es uns vor.
Jesus klopft an ihrem Lebenshaus an und will Gemeinschaft mit ihnen haben. Was werden sie tun? Werden sie die Tür zulassen? Oder werden sie Jesus vielleicht wie ein Gast behandeln? Es ist nett, ein wenig Gemeinschaft mit ihm zu haben, so wie heute Nachmittag. Aber nach kurzer Zeit soll er lieber wieder gehen? Aber was Jesus sich wünscht, ist, bei ihnen zu wohnen, bei ihnen einzuziehen. Er möchte alles in ihrem Leben mit ihnen teilen. Er möchte mit ihnen leben. Eine junge Frau hat diese Worte gehört. Diese Worte bei Pro Christ in der Porsche Arena in Stuttgart haben mich tief im Herzen berührt und zum Nachdenken gebracht. Während ich sie hörte, wurde mir bewusst, das ist gerade genau so ein Moment. Jesus klopft bei mir an und will in mein Leben einziehen. Ich habe Jesus an diesem Abend im Gebet mein ganzes Leben anvertraut und ihn gebeten, in mein Leben einzuziehen. Und ich habe ihn um Vergebung gebeten für all die Lügen, für meinen Egoismus, meinen Neid, die Verletzungen, die ich anderen zugefügt habe, die Undankbarkeit und die Gier nach immer mehr. Im selben Moment fühlte es sich so an, als wäre eine riesige Last von mir abgefallen. Mich hat ein tiefer Frieden und eine Freude erfüllt, die ich kaum beschreiben kann.
Danke. Nun hatte diese junge Frau auch den freien Zutritt zum Gnadenthron. Sie war ein Kind Gottes. Aber meine dritte Überschrift über den dritten Teil ist nun eine Frage, die mir nach Teil 1 und 2 wichtig wurde. Wer hat nun freien Zutritt zum Thron der Gnade. Da schauen wir noch einmal auf Paulus und auf die Zeit, als er noch Saulus genannt wurde. Null, das ist doch die Zahl für nichts. Null ist nichts. Tagelang war Saulus am Nullpunkt. Nichts war mehr vorhanden vom bisherigen. Er hatte doch gemeint, bisher einiges vorweisen zu können, mehr als viele andere. Aber nun lag er am Stadttor von Damaskus buchstäblich am Boden. Wie kaum ein anderer war er mit glühendem Eifer am Werk, nicht für irgendjemand, sondern für den lebendigen Gott. Saulus war ein gelehrter, sehr kluger Mann. Er wusste viel über Gott und über sein Gesetz. Er wollte für die Sache Gottes kämpfen und darum die Christen ausrotten. Auch in Damaskus, sie mussten doch ausgerottet werden, denn sie glaubten an Jesus Christus und hielten den für den Sohn Gottes. Nach der Meinung des Saulus war Jesus zu Recht am Kreuz gestorben. Es war vorbei mit ihm. Und dann ist ihm sehr viel gelungen in seinem Hass auf die Christen. Aber nun lag er am Boden. Gott war ihm dort vor Damaskus in den Weg getreten. Gott hat viele Möglichkeiten, das zu tun. Ein helles Licht hat ihn dahinstürmenden aufgehalten, aber er wurde nicht nur aufgehalten, er wurde zu Boden geworfen und hörte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Herr, nennt er den, der ihm dann antwortet: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Jesus lebt. Der, den er für tot gehalten hat, der begegnete ihm nun vom Himmel her in einem hellen Licht und mit einer klaren Aussage. Es waren keine Gerichtsworte. Die Stimme redete weiter: Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Also gib doch deinen Widerstand auf. Deinen Widerstand gegen mich. Aber der Widerstand war schon weg. Saulus war nicht nur äußerlich zusammengebrochen, in diesem hellen Licht vom Himmel her war alles verbrannt, alles ausgelöscht, was sein Leben bisher so ausgefüllt hatte. In einem viel späteren Kapitel der Apostelgeschichte erzählt Paulus, was er vor Damaskus erlebt hat. Und dabei erfahren wir, dass er eine Frage gestellt hat. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Apostelgeschichte 22, 8 bis 10. An diesen Worten ist abzulesen, dass er schon eine Entscheidung getroffen hatte. Diesem Herrn will ich gehören und gehorchen. Was er sagt, das will ich von jetzt an tun. Damit hat das Leben mit Christus für Saulus, für Paulus begonnen. Er hat eine totale Kehrtwendung erlebt. Er hat sein Herz und damit sein Leben weit und ganz geöffnet für Jesus Christus. 3 Tage hat er noch gelitten, blind, total am Tiefpunkt, aber er hat gebetet. Es war eine gründliche Buße und darum wurde ihm im Gottes Auftrag Vergebung und Segen zugesprochen. Sein Leben ist wirklich neu geworden. Der Weg war damit frei für ihn zum Thron der Gnade. Also, offen ist die Tür schon seit dem Sterben Jesu für uns Menschen. Offen für den einzelnen Menschen ist sie von da ab, wo ein Mensch Ja sagt zu seiner Verlorenheit ohne Jesus Christus und die Vergebung für sich annimmt. Wer seine Herzenstür für ihn öffnet, so wie wir es gerade von dieser Frau gehört haben, wer seine Herzenstür für ihn öffnet, der hat den freien Zugang zum Thron der Gnade. Aber nun meldete sich an dieser Stelle noch eine Frage bei mir. Haben nicht alle Menschen den Zugang zum Gnadenthron? Auch Menschen, die Jesus nicht ihr Leben geöffnet haben, beten doch manches Mal, zum Beispiel in Notzeiten. Ist das falsch? Hier noch einmal aus Hebräer 10, Vers 19. Wir haben durch das Blut Jesu die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Wir, das sind die, die sein Opfer angenommen haben, die, die ihm Herz und Leben geöffnet haben. Wer ihn Herr sein lässt, für den ist die Tür zum Thron der Gnade weit offen. Und wenn nun einer kommt, der das noch nicht erlebt hat, der noch nicht Jesus gehört, dann steht zwischen ihm und Gott beim Beten immer die Sünde dazwischen. Sie ist nicht vergeben, weil nie nach der Vergebung gefragt wurde und weil keine Umkehr geschehen ist. Der Mensch kommt dann als Geschöpf Gottes zu ihm, nicht als Kind Gottes. Und wenn Gott trotzdem sein Gebet in Not erhört, dann ist das Gottes große Barmherzigkeit. Und ich denke immer auch eine Einladung zur Umkehr. Das war nun mein Versuch, diese Frage zu beantworten, die mich an dieser Stelle dann einfach umgetrieben hat. Ich nenne jetzt zum Schluss noch einmal Hebräer 4,16. Lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Also lassen Sie uns die offene Tür nützen, die unseren Herrn so viel gekostet hat. Wir dürfen jederzeit und mit allem zu ihm kommen. Es lohnt sich. Amen, sage ich hier. Nun spielt und singt uns Schwester Renate noch ein Lied, das aus dem Gesangbuch bekannt ist. Es ist die Melodie, wer nur den lieben Gott lässt walten. Und der Text ist auch wieder hier. Dann beten wir. Danke, lieber Herr. Danke, dass wir Eingeladene sind. Und danke, dass du es uns immer wieder ganz deutlich sagen willst in deinem Wort. Und auch durch das Zeugnis von Menschen, dass es so gut ist, dieser Einladung oft und oft zu folgen. Ja, Herr, es wäre so wunderbar, wenn es das Wichtigste in unserem Leben wäre, auch mitten im Alltag, dass wir viel zu dir kommen, dass wir alles mit dir besprechen, dass wir alles von dir erwarten. Wir danken dir, lieber Herr, danke, dass du das möglich gemacht hast und dass du das ständig und täglich und in allen Situationen für uns möglich machst. Du siehst die Woche, die vor uns liegt. Du weißt, was uns bewegt beim Gedanken an das, was vor uns ist. Du weißt, was auch hinter uns liegt. Danke, lieber Herr, dass das alles das Thema sein darf zwischen uns und dir. Was ist uns damit geschenkt? Wir möchten dich auch bitten, Herr, für alle die Menschen in unserer Umgebung, für die wir vielleicht schon lange beten und die noch nicht wissen, was das für ein Geschenk von dir ist und dass sie es haben könnten, dass sie die offene Türe nützen dürften, wenn sie ihre Herzenstür aufmachen für dich. Danke, dass wir für solche Menschen beten dürfen, dass du selber auch für sie betest. Und danke, Herr, dass du jetzt mit uns gehst und wir mit dir gehen dürfen. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehen Sie unter dem Segen Gottes. Der Herr segne Sie und er behüte Sie. Er lasse sein Angesicht leuchten über Ihnen und sei Ihnen gnädig. Er erhebe sein Angesicht über Sie und gebe Ihnen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen ein getrostes Weitergehen und ein häufiges Nützen dieser offenen Tür. Auf Wiedersehen.